Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Es ist noch dunkel in Niamey. Plötzlich Motorengeräusche, Schüsse, Explosionen. Bewaffnete Kämpfer greifen mit Schusswaffen und Drohnen den internationalen Flughafen sowie die angrenzende Luftwaffenbasis an. Der sogenannte Islamische Staat reklamiert den Angriff am 29. Januar diesen Jahres für sich. 20 Angreifer werden getötet und 4 nigerische Soldaten der Armee verletzt. Der Angriff zeigt, die Sicherheitslage im Sahel verschärft sich weiter. Die Region gilt inzwischen als globales Epizentrum des Terrorismus. Mehr als die Hälfte aller terrorbedingten Todesfälle weltweit entfallen auf den Sahel. Terrororganisationen breiten sich weiter aus und bedrohen zunehmend auch die stabileren Küstenländer Westafrikas. Gleichzeitig wachsen die strukturellen Spannungen. In den 5 Kernsahelländern Burkina Faso, Tschad, Mali, Niger und Mauretanien leben heute rund 100 Millionen Menschen. Die Geburtenrate liegt bei 5 bis 7 Kindern pro Frau, das Durchschnittsalter bei 17,7 Jahren. Auch geopolitisch verschiebt sich die Lage. Mali, Niger und Burkina Faso rücken enger zusammen und bauen eine gemeinsame Militärallianz auf. Sie wenden sich zunehmend vom Westen ab und öffnen sich neuen Partnern. Was bedeutet diese neue Allianz für die Sicherheit im Sahel? Welche Rolle spielt die USA, Russland, die Türkei, die Golfstaaten und Europa vor Ort? Über diese Fragen spreche ich heute mit Ulf Lessing. Er leitet seit Dezember 2021 das Regionalprogramm Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Bamako. Zuvor arbeitete er 13 Jahre als Auslandskorrespondent und Büroleiter der Nachrichtenagentur Reuters im Nahen Osten, Nordafrika und Afrika südlich der Sahara. Ich bin jetzt mit Ulf Lessing verbunden. Hallo Herr Lessing, schön, dass wir heute sprechen können. Ich hoffe, die Verbindung hält.
Ja, guten Morgen, Frau Falkner. Schön, Sie zu sprechen und vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute über die grenzüberschreitenden Kooperationen von Dschihadisten im Sahel sprechen und die Interessen von verschiedenen Staaten in dieser Region. Bevor wir uns den größeren Themen widmen, gehen wir in ein kurzes Frage- und Antwortspiel. Ich gebe Ihnen 3 Halbsätze vor und Sie versuchen, diese Sätze möglichst kurz zu vervollständigen. In Ordnung?
Ja.
Wenn man den Sahel heute in 3 Worten beschreiben müsste, dann wäre das...
Chaos, Instabilität und Armut.
Was im Westen über den Sahel am häufigsten missverstanden wird, ist?
Ja, dass es sehr arme Staaten sind, die aber trotzdem geopolitisch sehr wichtig sind für Deutschland.
Der größte geopolitische Gewinner der aktuellen Entwicklung im Sahel ist?
Russland.
Herr Lessing, beginnen wir mit der aktuellen Sicherheitslage. Der Angriff auf den Flughafen in Niamey im Januar diesen Jahres hat international Aufmerksamkeit erregt. Was sagt dieser Anschlag in Niger über die aktuelle Stärke dschihadistischer Gruppen im Sahel aus?
Der Anschlag war ein Schock für viele, weil er sehr komplex war, eben mit Drohnen, mit Kämpfern und Motorrädern, mit genauen Zielen. Man wollte die Drohnen der nigerischen Regierung treffen, die dort gelagert sind. Also es war sehr gut geplant und es war eine neue Dimension. Man hat zum ersten Mal so lange wieder eine Hauptstadt angegriffen im Sahel und hatte offenbar sehr gute Informationen. Also man wusste genau, wo die Drohnen in welchem Hangar sind. Und also es war eine sehr komplexe Sache. Bislang kannte man Dschihadisten hier, dass sie so in ländlichen Gebieten sind, mal ein Dorf oder eine Armeekaserne für 1-2 Stunden einnehmen, wenn wieder weg sind. Also das war eine neue Dimension der Qualität und zeigte auch, dass da grenzüberschreitend gearbeitet wird.
Woher stammen die finanziellen Mittel für diese, im Vergleich zu früheren Anschlägen deutlich professionelleren Operationen?
Die Dschihadisten haben in den letzten 10 Jahren sehr viele Gebiete erobert, wo sie praktisch die Regierung stellen, wenn man so sagen kann. Also sie erheben Steuern auf Dorfbewohner, auf Bauern, Viehhirten. Und sie haben auch sehr viel Geld verdient mit Entführungen. Die Entführung von Ausländern sind in den letzten 1-2 Jahren rasant gestiegen. Und da geht es halt um Millionen. Also die Kriegskasse der Dschihadisten ist derzeit gut gefüllt.
Mali, Niger und Burkina Faso haben ihre militärische Zusammenarbeit zuletzt deutlich vertieft und sogar eine gemeinsame Truppe aufgebaut. Alle 3 Staaten werden derzeit von Militärregimen regiert. Welche strategischen Ziele verfolgen die Länder mit dieser Allianz? Und wie sieht diese grenzüberschreitende Kooperation konkret aus?
Ja, die 3 Staaten sehen sich so als Bündnis gegen die frühere Kolonialmacht Frankreich, auch allgemein gegen den Westen. diese Allianz ist so eine Art wie die NATO. Man, also ein Angriff auf eins der drei Länder wird als Angriff auf die anderen beiden gesehen. Man will enger zusammenarbeiten. Das ist zumindest die Absicht. In der Praxis passiert nicht viel, weil die drei Länder alle im Kampf gegen Dschihadisten stehen und kaum Kapazitäten frei haben. Es gibt so ein bisschen grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Militärs. Man hält sich aus mit Drohnen, aber es ist eine Kooperation, die mehr auf dem Papier existiert als eine Realität.
Warum entschließt man sich dann, so eine Allianz zu gründen?
Ja, man sieht sich als, das ist Teil der Legitimation, also es sind drei Militärregierungen gegen Frankreich, gegen Europa. Man sieht sich so als Partner von Russland und es ist mehr ein politisches Bündnis, das ja der Bevölkerung zeigt, wir haben hier was Eigenes gemacht, ohne Frankreich, die frühe Kolonialmacht, die sehr dominant hier war. Und ja, es hat eine politisch-symbolische Bedeutung, hat aber wenig so, in der Praxis gibt es dafür wenig so praktische Zeichen einer größeren Zusammenarbeit. Das ist halt ein politisches Signal und Teil der Legitimation dieser Regime.
Wir wollen ja heute über Akteure sprechen, die vor Ort aktiv sind. Die US-Regierung zeigte lange kaum Interesse an dieser Region. Dass islamistische Terroristen dort an Einfluss gewinnen, verändert aber die Lage. Im Februar 2026 entsendete das US-Außenministerium Nick Checker den Leiter seines Afrika-Büros nach Mali in die Hauptstadt. Der sollte einen neuen Kurs in den Beziehungen einleiten. Fragen Sie, was sind die aktuellen Ziele der USA in dieser Region?
Ja, das ist in der Tat so ein bisschen so ein Rätsel. Zum einen muss man sagen, dass die USA weiterhin an Terrorismusbekämpfung auch unter Trump Interesse haben. Sie sind auch in Benin, das ist ein Staat in der südlich von Mali, also da weiterhin in der Armee engagiert. Das ist ein Programm, das begann schon in der beiden Regierungen. Also sie haben auch jetzt aktuell Truppen nach Nigeria geschickt, um dort die Regierung so ein bisschen zu beraten, um Dschihadisten zu bekämpfen. Weil da ist grundsätzlich ein Interesse der USA an der Antiterrorbekämpfung weiterzumachen. Wie im Sahel, das haben auch viele Rätseln, was das soll. Also irgendjemand muss Trump erzählt haben, dass es sehr viel Gold hier gibt. Also da wird immer so der Zusammenhang gesehen, dass die USA bieten mehr Terrorismusbekämpfung an. Sie haben aber auch angeboten, dass man Dschihadistenanführer irgendwie per Luftangriff töten könne. Und ja, sie hoffen wohl, dass sie auch ein bisschen so Zugriff auf Rohstoffe bekommen. Es gibt ein kleines Investment einer in Amerika ansässigen Firma jetzt zum ersten Mal seit Menschengedenken hier in einer Goldmine. Das scheint so ein bisschen die Idee zu sein, aber ob das jetzt da viel bei rauskommt, weiß ich nicht. Aber klar ist, die Amerikaner gehen hier so pragmatisch vor. Sie haben kein Problem, dass Russland da ist. Und ja, immerhin, man kann das auch positiv sehen. Europa ist ja sehr blockiert. Es wurde sehr stark von Frankreich dominiert. Deutschland, Italien, andere wollen auch im Sahel machen, aber auch nicht die Franzosen verärgern. Insofern passiert da am Ende gar nichts. Die USA machen wenigstens ein bisschen was und versuchen mit Antiterrorbekämpfung ja auch auf ein bisschen ja mitzuhelfen. Ob das jetzt viel expandiert, ist eine andere Frage. Ein Motiv könnte auch sein, in Niger wurde letztes Jahr ein amerikanischer Pilot entführt. Wer ist wohl vom Islamischen Staat verschleppt worden? Das ist möglicherweise auch einer der Gründe, warum die USA jetzt hier mehr Kontakte suchen, um da vielleicht eine Freilassung jetzt dann auf die Weise zustande zu bringen.
In den Sahelländern breitet sich immer mehr der konservative Islam aus. In Moscheen und Schulen, die primär mit Geldern aus den Golfstaaten gefördert wurden, werden westliche Normen zunehmend in Frage gestellt und verstärkt Positionen vertreten, die eine Anwendung islamischen Rechts befürworten. Wie äußert sich das im Alltag? Also Stichwort Ganzkörperschleier bei Frauen, Finanzierung von Moscheebauten und Gebetsräumen etc. Berichten Sie uns gern.
Ja, in der Tat. Diese Salafisten, die eben viel aus Saudi-Arabien, anderen Golfstaaten Gelder bekommen, die haben ja seit schon 30, 40 Jahren sehr viel Fortschritte gemacht. Das ist eigentlich ein sehr toleranter Islam, der auch viel so Sufi-Elemente hat. Also viele Frauen sind eigentlich hier, haben keinen Ganzkörperschleier, haben eher so bunte Kopftücher auf. Das hat sich jetzt doch so gewandelt. Zum Beispiel in Niger merkt man, das gibt es in jedem Hotel, gibt es jetzt irgendwie Gebetsräume. Gibt auch in Mali viele Schulen, die zwar das staatliche Curriculum machen, das aber auf Arabisch anbieten. Die Salafisten sind eigentlich die eigentlichen Gewinner. Man redet ja viel, dass Russland hier Verbündete gemacht hat. Das ist alles richtig. Das ist dann so eine Elitepartnerschaft. Die Bevölkerung macht schon einen Schritt zu einem mehr konservativen Islam, auch weil sie eben sehen, die Staaten bieten ihnen sehr wenig, die Dschihadisten sind sehr erfolgreich, man kann sie nicht ignorieren und ja, und man hat sich auch kulturell ein bisschen angenähert.
Wir wissen, die Eliten in Mali oder Burkina Faso wenden sich von Europa und der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ab, wo sie häufig studiert hatten und besinnen sich auf ihre muslimischen Wurzeln. Viele verbringen jetzt ihre Urlaube oder Geschäftsreisen in der Türkei oder Dubai statt in Paris. Was erwarten sich die Golfstaaten von ihrer Präsenz in der Sahelregion?
Also bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sind sehr stark im Sudan-Krieg engagiert, unterstützen da eine Kriegsfraktion, diese Rapid Support Force. Die versuchen hier mit so Investments, Partnerschaften, wie man zum Teil sieht, auch in Burkina Faso sicherlich politische Unterstützung für ihre Haltung im Sudan-Krieg zu haben. Bei den anderen, hier mit Saudi-Arabien und Katar, die haben ja auch Botschaften in Mali, da ist der Einfluss nicht so, dass sie vom Staats wegen sehr viel machen würden, aber es finden halt immer wieder diese inoffiziellen Partnerschaften statt, eben die dann einen salafistischen Islam vorantreiben. Also das ist so ein bisschen das Ziel. Man weiß man nicht genau, ob der Staat dahinter steckt, aber es sind zumindest, ja, es sind religiöse Gruppen aus den beiden anderen Golfstaaten, die hier sehr, sehr aktiv sind und eben ja das Ziel eines eher konservativen Islam hier haben.
Ein großer Profiteur ist ebenfalls die Türkei. Hauptziel für Ankara ist es, für die heimischen Firmen Aufträge im Ausland zu besorgen. Also türkische Baufirmen haben etwa in Nigers Hauptstadt ein Flughafenterminal und mehrere Hotels gebaut. Turkish Airlines fliegt die Sahelländer an, aus denen sich Air France aus politischen Gründen zurückziehen musste. Und in jüngster Zeit verkauft die Türkei im Sahel Drohnen und bietet mithilfe von Sicherheitsfirmen Trainings für Soldaten an, die eben früher von EU-Staaten geschult wurden. Was ist Ihr Eindruck von der türkischen Präsenz in der Sahelregion?
Ja, die Türkei ist der ganz große Gewinner. Zum einen haben sie militärische Güter, die wirklich gebraucht werden, sind die Franzosen abgezogen sind. Die in Flugzeugen werden eben sehr stark Drohnen benutzt. Nicht nur von den Dschihadisten, auch von den Regierungen. Da ist die Türkei ein Marktführer, hat allen Ländern hier Drohnen verkauft und bietet gleichzeitig eben auch kommerzielle Partnerschaften an. Wir haben schon erwähnt, türkische Baufirmen sind sehr aktiv. Für diese Chance einfach diese Schwächephase in der Türkei in den letzten 10 Jahren, einen starken Währungsverfall eben wieder gut zu machen, indem man hier mehr Geschäfte macht. Die Türkei sieht Afrika und auch den Sahel als Wachstumsregion und Turkish Airlines hat auch das ganz klare Ziel, überall hinzufliegen. Das ist auch sozusagen meine Lebensversicherung, dass ich hier noch bin, dass ich weiß, dass Turkish Airlines immer fliegen will. Und auch wenn die Flieger kaum voll sind häufig, das ist aber eine politische Entscheidung.
Wenn man über die Sahelregion spricht, muss man auch über Russland sprechen, deren Einfluss in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Sie haben ganz zu Beginn des Podcasts ja auch schon Russland als größten geopolitischen Gewinner benannt. Welche Rolle spielen Akteure wie die Wagner-Gruppe bzw. jetzt das sogenannte Afrika-Korps tatsächlich im Alltag vor Ort? Eher stabilisierend aus Sicht der Regierungen oder eher destabilisierend aus Sicht der Zivilbevölkerung?
Ja, also Russland ist auf das Militärische fokussiert. Die Länder brauchten Hilfe bei der Dschihadistenbekämpfung und Europa wollte eben nicht aktiv mitkämpfen, sondern nur Ausbildung machen und das haben mal die Russen als Chance gesehen. 2021 sind mit der Wagner-Gruppe gekommen. Und ja, das ist eine Sicherheitspartnerschaft. Aus Sicht der Regierung kämpfen sie eben gegen die Dschihadisten, aber sie kämpfen sehr brutal. Es gibt immer wieder Massaker an Zivilbevölkerung und es sind auch sehr viele Menschen geflohen, mehr als 150.000 in den letzten 2 Jahren nach Mauretanien, die ganz klar vor den Russen fliehen, die eben nicht zwischen Dschihadisten und Zivilbevölkerung unterscheiden. Und da sieht man halt eben auch eine Rolle von Russland bei Migration. Also es gibt von Mauretanien, die meisten Malier bleiben da, aber es sind auch einige schon in Europa angekommen. Von Mauretanien ist nicht weit nach die Kanarischen Inseln, die zu Spanien gehören, per Boot. Da sind die Malier auch schon in den Top 3 an Nationalitäten, die ankommen. Also da sieht man klar, dass Russland sicherlich aus seiner Sicht Europa hier schaden will, durch diese Brutalität und eben sehr viel Desinformation auch. Also das kann man auch sagen, versucht hier mit sogenannten Influencern viel Stimmung gegen Europa zu machen, um eben ja seine Position in der Ukraine-Invasion so durchzusetzen.
Was sind es genau für Multiplikatoren?
Ja, es ist, also Russland hat eine sogenannte Nachrichtenagentur gegründet, Africa Initiative, die sich speziell eben solcher Inhalte anbietet, ja, wo eben mit Fake News viel Stimmung in Europa gemacht wird. Und dafür nutzen sie so ein Netzwerk von 3, 4 Influencern in ganz Afrika. Also da sind die sehr gut organisiert. Das geht noch auf die Wagner-Gruppe zurück. Damit hatten die angefangen, auch früher in Amerika versucht, die Wahlen zu beeinflussen. Und jetzt sind die gleichen Leute sind eben jetzt tätig hier, um das auch in Afrika zu machen.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, Europa hat riesige Summen in klassische Entwicklungsprojekte und militärische Kooperationen im Sahel investiert. Ziel war es, einen Staatsverfall und Vormarsch von Dschihadisten in einer Region zu stoppen, durch die die Hauptrouten für Armutsmigration nach Nordafrika und Europa verlaufen. Heute ist klar, ein Misserfolg. Viele dieser Regierungen haben westliche Truppen aus ihren Ländern gedrängt. Fragen Sie, warum ist das Verhältnis zum Westen so stark beschädigt? Wie geht es weiter in der europäischen Debatte bezüglich der Sahelregion?
Ja, also der Hauptakteur war immer Frankreich hier. Die haben sehr viel gemacht, haben ja auch Mali militärisch gerettet 2013, aber waren immer sehr unbeliebt, eben als ehemalige Kolonialmacht, die stark in Innenpolitik immer eingegriffen hat. Früher war häufig der französische Botschafter zum Teil wichtiger als der Präsident, der über Kabinettsmitglieder entschied. Und das, da hat sich sehr viel Frust aufgestaut in diesem erzwungenen Abzug der Franzosen. Ja, ist das europäische Engagement auch ja nicht nie wieder in Gang gekommen. Einfach aus dem einfachen Grunde, weil Frankreich will nicht, dass jemand anders jetzt viel macht. Italien möchte sich mehr engagieren. Die machen auch, haben das wieder Kooperationen auch mit der Militärregierung in Niger, sind aber sonst alleine zu schwach, um dieses Veto von Frankreich immer zu überwinden. Und andere Länder wie Deutschland, Spanien wollen auch hier mehr machen, aber eben keine Konfrontation mit Präsident Macron riskieren, weil man braucht halt Frankreich jetzt für andere Dinge. Es gibt ja zu viel Kriege und Krisen aktuell. Da ist der Saal einfach nicht wichtig genug.
Wir machen noch einen kurzen Abstecher in ein anderes Thema, und zwar widmen wir uns auch noch dem Klima, weil es doch auch einen Anteil daran hat, dass sich Konflikte vor Ort zusätzlich verschärfen. Die Region ist schwer betroffen vom Klimawandel. Die Temperaturen steigen hier rund 1,5 Mal schneller als im globalen Schnitt. Der Wettbewerb um Land und Wasser wird existenziell. Das Paradoxe daran ist, dass einige Klimamodelle zeigen, dass der Klimawandel mehr Regen in die Sahelzone bringen könnte, teilweise bis zu 50% mehr Niederschlag bis etwa 2040. Das könnte einerseits Chancen für die Landwirtschaft bieten, andererseits könnten damit auch viele Überschwemmungen einhergehen. Wie gehen die Menschen vor Ort mit dieser Info um?
Ja, das ist ganz, ganz paradox. Es ist diese Hitze, die immer schlimmer wird und immer weniger Regen. Dann kommt aber Regen wirklich also in Sintflut. Also wir haben regelmäßig hier Überschwemmungen, wo ganze Stadtteile zerstört werden. Und das ist kein Vergleich mit irgendwelchen Hochwasser auf dem Rhein. Also das ist ganz brutal. Und man hat diesen Widerspruch, dass es entweder zu wenig Wasser gibt oder eben viel zu viel. Und das jetzt zu nutzen und ist sehr schwierig. Und die Länder sind irgendwie, sagen, überdurchschnittlich vom Klimawandel betroffen. Die Temperaturen steigen schneller als in anderen Regionen. Und die Wüste, die ja eigentlich mal im Norden war, kommt immer weiter Richtung Süden. Das sorgt dann auch mal viel mehr zu Verteidigungskämpfen. Also die Viehhirten müssen immer weiter nach Süden gehen, wo die noch fruchtbares Ackerland ist. Es gibt dann viel Konflikte mit Bauern. Und das treibt dann auch diesen Dschihadisten-Konflikt an, weil die Dschihadisten dann sehr stark dann sich auf die Viehhirte konzentrieren und sagen, kommt zu uns, wir helfen euch. Also das ist, der Klimawandel hat hier eine einschneidende Wirkung und macht den Konflikt noch schlimmer.
Die afrikanischen Staaten versuchen, die Ausbreitung der Wüste zu stoppen. Dafür wird eine grüne Mauer, genannt The Great Green Wall, aus Bäumen und Vegetation quer durch die komplette Sahelzone angelegt. Das ist das größte Umweltprojekt Afrikas und soll eben präventiv gegen Hungerkrisen helfen. Was tut sich hier bei diesem Projekt und geht's voran?
Ja, also mein Eindruck, dass es nicht vorangeht. Auch deswegen, weil eben die Unsicherheit immer mehr zunimmt. Jetzt ist eben schon Südmali, wo diese Green Wall durchgehen sollte, auch schon nicht mehr sicher. Der Staat hat immer mehr zu sagen, Dschihadisten breiten sich immer mehr aus. Also das ist, da gibt es aus meiner Sicht keine Fortschritte, weil die staatliche Kontrolle in der all diesen Ländern immer mehr nachlässt und ganze Landstriche sind dann irgendwie so halb von der Regierung regiert oder halb von den Dschihadisten. Da kann man sehr wenig so, kaum noch Entwicklungszusammenarbeit machen, wie es die Sicherheitslage einfach zu schlecht.
Letzte Frage an Sie, Herr Lessing. Ein Korrespondent der Deutschen Welle ist in Niger im Januar 2026 festgenommen worden. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie solche Schlagzeilen verfolgen? Wie fühlt sich's für Sie an, vor Ort zu berichten?
Ja, ich bin ja selbst Journalist. Das ist eine sehr traurige Entwicklung. Als ich hier ankam, Ende 21, da konnte man sich schon noch recht frei so äußern zu Dingen, und auch in Niger bis zum Putsch Mitte 23, da konnte man sich wirklich sehr frei über aktuelle Themen, auch den Präsidenten kritisieren, austauschen. Das ist leider alles weg. Die Regierung haben, diese Militärungen haben versprochen, die Sicherheitslage zu verbessern. Das ist ihnen nicht gelungen, und sie regieren da eben jetzt mit einer Welle von Repressionen, die jegliche, ja, gegen Meinungsfreiheit vorgehen, total intolerant sind, eben leider auch immer mehr Journalisten dann einsperren oder eben de facto ein Berufsverbot erteilen.
Das klingt nach einer schwierigen Entwicklung. Danke, dass Sie Ihre Eindrücke so offen mit uns geteilt haben, und vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank, Falkner. Hat mir sehr Spaß gemacht. Das ist gut, dass wir die Gelegenheit hatten, nochmal diese Region zu beleuchten. Es sind ja derzeit so viele Krisen mit Iran und sonst was, Ukraine, dass die Region ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber das ist eine gute Gelegenheit, das wieder ein bisschen aktueller zu präsentieren. Vielen Dank dafür.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir haben heute einen Blick auf eine Region geworfen, die oft weit weg erscheint, deren Entwicklungen aber enorme Auswirkungen haben. Der Sahel ist heute ein Brennpunkt internationaler Sicherheitspolitik. Dschihadistische Gruppen werden stärker, Staaten kooperieren militärisch miteinander und gleichzeitig verschieben sich die geopolitischen Allianzen. Russland, die Türkei, die Golfstaaten und auch die USA versuchen ihren Einfluss auszubauen, während das Verhältnis vieler Sahelländer zum Westen brüchig wird. Gleichzeitig kämpfen Millionen Menschen vor Ort mit ganz grundlegenden Herausforderungen: Klimawandel, Ressourcenknappheit und fehlender staatlicher Sicherheit. Ulf Lessing und ich haben heute am 25. März 2026 gesprochen. Das Ganze ist eine Produktion der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.